Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ceci n'est pas un critique.
So, alle miteinander. Nach jetzt schon ein bisschen zu langer Pause melden wir uns wieder zurück mit Sissi, ne paar in Kritik. Heute Folge irgendwas 16, 17, 18. Auf jeden Fall sind wir heute das erste Mal, glaube ich, mit einem französischen Film ins Rennen gegangen oder gehen ins Rennen. Der Film heißt in allen Varianten der Welt, in jeder Sprache, irgendwas mit Wildleder oder Deerskin, also Deerskin, nur im Deutschen, in diesem linksgrün versifften Dingsbums, haben die Veganer gesagt, nö, den kann man nicht Wildleder nennen, den nennen wir Monsieur Killer Style. Das ist ein Film von Flat Eric, Creator Quentin Dupieux und ist, glaube ich, knackige 70 Minuten oder 73 Minuten lang und kann schnell weggesnackt werden. Ja, und jetzt kommen wir zu unseren drei ProtagonistInnen neben mir, nämlich MJ, Schlogger und Stu. Die haben den Film auch geguckt und so wie ich sehe, ja, sie haben es überlebt, sagen wir es mal so. Hi.
Hallo.
Hallo. Kunstleder ist ein Verbrechen.
Kunstleder ist ein Verbrechen.
Das trägt man nicht.
Wollen wir ein T-Shirt rausbringen?
Unbedingt.
Das ganz fett draufsteht. So. Falls das nicht klar sein sollte, natürlich war dieser Spruch gerade eben nicht ganz ernst gemeint. Natürlich mögen wir Kunstleder und wir wären auch sehr dankbar, wenn es eine Kunstlederjacke wäre, um die es in diesem Film geht. Und an alle, die sich jetzt da draußen denken, was labert der Typ da eigentlich für einen Quatsch, immer von Jacken und Leder. Wer von euch dreien schafft es, die Prämisse und die Handlung des Films oberflächlich mal kurz zusammenzufassen?
Ich versuch's.
Ja.
Da ist ein Mann, gespielt von Jean Dujardin, und der Mann heißt Georges, und der kauft sich bei einem alten Herren eine Lederjacke aus Hirschfell, würde ich sagen, aus Rehleder, nennt es wie ihr wollt. Und die findet er ganz, ganz famos und er bekommt außerdem noch eine Kamera geschenkt und setzt sich dann in einem Hotel nieder und beginnt sich zu filmen, weil er jetzt auch Kameramann ist, weil diese Jacke für ihn der Beginn eines neuen Lebens sein soll. Und in diesem Hotel lernt er dann auch noch die von Adèle Haenel gespielte Denise kennen, die ihm unterstützt, und dann bringt er Leute um und dann ist der Film irgendwann zu Ende.
Sensationell, so. Du.
Aber sensationell zu Ende übrigens. Das Ende hat mir sehr gut gefallen.
Es ist ein, ja, also ich glaube, auch nach Stus Zusammenfassung wird man sich eher denken, hä, was ist denn das? Ist es denn ein experimenteller Film? Was würden denn MJ und Schlogger dazu sagen? Wie auf der experimentellen Skala? Wie viel Verrücktheit von 0 bis 10 und wie viel, sag ich mal, intellektuellen Anspruch würdet ihr dem Gesamten geben? Oder denkt ihr da einfach nur, ja, Quentin Dupieux, bekannt für unter anderem Rubber, den Film, in dem ein Reifen zum Serienkiller wird, ja, der Mann ist einfach, der wacht auf und macht einen Film nach, ja, keine Ahnung, irgendwelchen Gesichtspunkten, die er sich zusammengeträumt hat.
Ja, also ich glaube, der Film kam jetzt von mir, weil ich Quentin Dupieux eigentlich sehr gerne mag. Zumindest mag ich ihn, wenn er in die Richtung geht, wie du schon sagtest, Max, bei Rubber, wo einfach ein Autoreifen Leute umbringt und wir dann noch so eine Metaebene drin haben, weil der Zuschauer im Film auch noch vorkommt und thematisiert wird. Oder in dem Film Wrong, wo einfach ganz schön viel wrong ist, weil alles die Realität irgendwie auf den Kopf gestellt wird. Und von den Ansprüchen her gesehen, fand ich tatsächlich Deerskin dann gar nicht so abgedreht. Also wir haben hier, es ist eigentlich theoretisch, es ist alles alles machbar, was in diesem Film passiert. Also es ist alles in der realistischen Welt gefußt. Ob das jetzt heißt, dass sich alle auch realistisch verhalten, das stimmt nicht. Also klar, ich vielleicht rede ich auch immer mal mit meiner Jacke und halte ein kleines Zwiegespräch mit ihr, warum sie denn jetzt möchte,
wer macht das nicht?
Warum sie jetzt die einzige Jacke auf der Welt sein möchte und ich der einzige Mensch sein möchte, der eine Jacke trägt. Also dieses Motiv kann ich total nachvollziehen. Aber deine Frage, Max, ich fand den dann gar nicht so abgedreht, weil ich eben mit der Erwartungshaltung von Wrong und Rubber daran gegangen bin.
Mhm. Genau, und ich habe weder das eine noch das andere gesehen. Das war mein erster Debütfilm. Und ich fand den freaky, aber ich fand den jetzt auch nicht so krass abgedreht. Also er kam mir nicht so krass abgedreht vor, weil wenn man American Psycho gesehen hat, also es hat mich natürlich durch den Regenmantel, der das Wildleder geschützt hat, natürlich noch mal dran erinnert. Aber also ich glaube, der Moment, wo er dem Portier, dem toten Portier, der sich das Gesicht weggeschossen hatte, den Ehering vom Finger lutschte, das war ein Highlight. Und ich hab so zugeschaut und habe mich geschüttelt und gelacht gleichzeitig. Das war großartig. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt schon total
die Lage
vorweggegriffen, ne?
nee, es ist alles gut. Aber ihr müsst euch mal in die Lage versetzen von Leuten, die tatsächlich von dem Film jetzt überhaupt nichts wissen. ihr sprecht da von irgendwelchen Dingen, die sind gar nicht so abgedreht. Das nächste ist dann irgendwie erlutscht jemanden, der sich das Gehirn weggeschossen hat, den Ehering vom Finger. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind wir da doch ein bisschen zu abgehärtet.
Pass auf, nur folgendes Szenario. Ja. Jemand guckt diesen Film und sieht nur, oh, guck mal, das ist der Typ von The Artist. Und dann kommt das. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Gerade die Besetzung von Jean Dujardin ist schon was, in Anführungszeichen, Besonderes. Und die Adèle Haenel hat ja dann auch später auch bei Portrait of a Lady on Fire ja auch ein größeres Publikum gewonnen. Also ich könnte mir vorstellen, gerade durch die Besetzung sind einige, oder werden einige wahrscheinlich überrascht sein, was da auf sie zukommt.
Ja, aber ja, also ich meine, was mir an dem Film sehr gut gefällt, ist, dass du irgendwie merkst, dass er einfach so ein kleines Projekt ist, das dann auch wahrscheinlich einfach nur zustande gekommen ist, weil
der Quentin seine Jacke mochte.
Vor allem, weil halt, glaube ich, Leute dabei waren, die diese Idee total toll fanden. Und ich habe mir dann, jetzt würde ich schon mal so ein bisschen den Analysevorhang so ein bisschen beiseite ziehen und David Lynch-mäßig so reinstiefeln in den roten Salon und anfangen ein bisschen zu analysieren. Weil nämlich mir aufgefallen ist, jetzt so beim neuen Gucken, ich weiß nicht, ist der Film vielleicht so eine kleine Hommage an Horrorfilme, die von, keine Ahnung, dämonenbesessenen Leuten handeln.
Weil du denkst, dass in der Jacke ein Dämon sitzt.
Eventuell. Ich will nicht sagen, dass ich das wirklich denke, aber das ist so jetzt eine Fahrbahn, die ich aufmache. Weil irgendwoher muss ja die, also sagen wir es mal so, die Tatsache, dass Georges ja irgendwann mal anfängt, alle Jacken vernichten zu wollen oder die Leute, die Jacken tragen, dann auch tötet, dass er Jagd auf sie macht, das muss ja irgendwo herkommen.
Aber das war doch und klar, das war die Idee der Jacke. Das war nicht seine Idee.
Eben. Und da würde ich dann
das habe ich dir voll abgenommen,
sagen, würde ich sagen, da steckt in der Jacke was drin, was jetzt auf ihn übergreift. Was für mich eigentlich recht klassisches, ich weiß gar nicht das deutsche Wort, Possession halt einfach ist.
Aber glaubst, also du glaubst, das ist eine externe, was Externes, was ihn besitzt? Oder ist das was, was aus ihm kommt? Weil ich ganz oft auch gelesen habe, dass es so, er ist halt ein Mann, also wir kriegen ja mit, dass er ruft seine Frau ruft, er hat ein Telefonat mit seiner Frau. Er denkt, er wollte ihr noch sagen, wo sie ist, und sie scheißt halt quasi auf ihn, sagt, mir ist egal, wo du bist nirgends. Also offensichtlich hatte er eine Beziehung, die getrennt ist. Und er ist ja schon ein bisschen älter, man sieht es an seinem grau melierten Bart, dass er ein Mann ist, der in der Midlife-Crisis stecken könnte.
Das wäre das also, Zweite, ja.
Genau, also dass es quasi keine externe Besessenheit ist, sondern er sich auf irgendwas stürzt. Mhm. Und das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es nur bei Männern so ist, sondern es geht bei jedem in der Midlife-Crisis, dass man sich auf irgendwas stürzt, was einem irgendeinen Sinn gibt. Also dass es quasi intrinsisch aus ihm kommt. Dass nicht die Jacke schuld ist, sondern er der Jacke diese Bedeutung auflädt.
Ja, weil, genau, weil er, als er sie angezogen hat, hat was bei ihm, ist in ihm eine Aufwertung passiert. Ne? Denn sie hat nicht nur gesagt, mir ist egal, wo du bist, sondern sie hat gesagt, du bist nicht mehr. Also so, dich gibt's nicht mehr.
Du bist
mehr.
Im Nichts oder so.
Ja, sowas, also ne? So, du hast keine Bedeutung mehr für mich oder überhaupt. Nicht nur für sie, sondern generell. Sie hat das allgemein formuliert, so nach dem Motto, der existiert nicht mehr.
Und hat er das Handy, war das Telefonat, als er die Jacke schon hatte? Ja, ne? Das heißt, er hat mit ihr telefoniert, er ist geflohen vor ihr, er kam damit gar nicht klar, im Auto weggefahren einfach. Und sobald er die Jacke hatte und dieses Telefonat mit ihr führt, kann er sich davon lösen und das Handy wegschmeißen.
Richtig.
Und ein neues Leben als Jackenmensch beginnen.
Und auch den Ehering hat er ja sofort verpfändet. Ja, er hat ja all sein Geld in diese Jacke gesteckt.
7.500. Seine 7.000. Ja.
Ah, herrlich. Entschuldigung, ich muss so viel lachen, obwohl der Film so gar nicht so lustig ist. Aber ich fand den echt amüsant. Ja, aber ich mag ihn auch. Ich mag den Jean Dujardin, Alter, auch total. Hm. Ich finde, der nimmt sich selbst nicht so ernst. Das ist ganz schön.
Ja, toller Schauspieler.
Aber,
okay.
Ja.
Ich glaube auch eher, dass es eine Aufpolierung seines Selbstwerts ist durch die Jacke. Und dass er damit was neues Leben startet. Und ich habe mich nämlich, also erst kurz habe ich mich auch gefragt, mich würde mal interessieren, warum die Frau den so krass abbügelt. Aber nach dem Film habe ich gedacht, oder vielmehr zu sehen, wie der mit Leuten umgeht, ja. Also wie der auch einfach so, wir erleben ihn ja in verschiedenen Szenarien oder Situationen, wo man so sagt, okay, der ist absolut gar kein empathischer, netter Typ, in keinster Weise. Er ist ein notorischer Lügner. Der hat ein ganz, ganz, ganz kleines Selbstwertgefühl, das irgendwie wie ein Staubkorn zermalmt werden kann. Und die tragische Sache mit dem Portier, der sich da, oder dem Rezeptionisten, der sich dann wirklich relativ schnell das Hirn wegballert, was wir nur im Off hören, und am nächsten Tag wird wieder nach Geld gefragt. Und er sagt, wieso, ich habe doch den Ehering ihrem Kollegen gegeben. Ach so, der sich gestern weggeschossen hat. Ja, der selber, also alle, die im Hotel gelebt haben, waren ja eh, also alle, die im Ort gelebt haben, waren ja total freaky letztendlich. Ja, das war so eine eigene Gesellschaft. Aber da ist ja noch nicht mal irgendwie, da ist ja keine Rührung gewesen. Ja, auch als er da, also egal in welcher Situation, es gab keine Rührung. Es gab nicht irgendwie was Menschliches an dem. Also er hat weder getrauert, noch war der mal irgendwann in sich gekränkt oder hat sich im Spiegel angeschaut und hat gesagt, Mensch, was eine Scheiße. Sondern er war ja die ganze Zeit in diesem, der hat ja einfach nur für diese Jacke gelebt. Oder diesen Film zu drehen.
Vielleicht war er ja früher super empathisch und jetzt mit der Jacke hat er das abgelegt und gesagt, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich und meine Jacke. Alles andere ist mir scheißegal. Du hast nur 50 Euro auf dem Konto, Mädel. Scheißegal, bring mir mehr Geld. Es geht nur noch darum, dass ich und meine Jacke erstmal diesen Film beenden, und als es dann darum geht, also du hattest ja schon gesagt, Stu, er kriegt ja dann diese Jacke zu dieser, diese Kamera zu dieser Jacke dazu, und dann fängt er halt an, Filme zu drehen und lernt dann in der Bar diese, wie heißt sie, die von Adele gespielt, Denise kennen, und die zwei kommen sich so ein bisschen näher, weil sie ist Cutterin und er behauptet ja, er ist jetzt Filmemacher. Und dann sagt sie ja irgendwann, ja, dein Film ist toll, aber ich brauche mehr Blut. Und dann fängt er ja an, und das fand ich auch richtig eine geile Idee, dass er sich den Ventilatorflügel nimmt und den auf der Straße schärft, indem er das mit offener Tür über die Straße. Und dann hat er so eine Machete, so eine Art Machete. Was denkt ihr, was bedeutet es, dass er diesen Ventilatorflügel als Waffe nimmt? Mhm. Stu, was denkst du?
Er hatte kein richtiges Messer am Start.
Tatsächlich auch meine Antwort.
Das war ja sehr objektive Beobachtung, ja.
Aber bedeutet das was, dieser Ventilatorflügel?
Da kann man sicherlich viel reininterpretieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber der Max wollte bestimmt was total Intelligentes was dazu sagen.
Also ich weiß ja nicht, was der moderne Ventilatorflügel, für was der in unserer Gesellschaft steht. Steht er für den Kapitalismus, wissen wir nicht.
Den gibt es doch gar nicht mehr, den Ventilator.
Für den Feminismus, wissen wir nicht. Keine Ahnung, was schleift er da?
Und durchaus da, er schlachtet Leute mit Feminismus ab.
Ich glaube, er schleift sein Selbstwertgefühl. Der Ventilator steht für sein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht, warum er den, ich glaube, den hat er da oben gesehen. Hat sich gedacht, der sieht aus wie eine Machete, nehme ich mal auseinander, schleife ihn, und war dann selbst sehr überrascht, dass das so gut funktioniert hat, als er die Melone in zwei Hälften geteilt hat.
Achtung, Hot Take, vielleicht war es einfach nur eine absurde Idee des Drehbuchautors.
Ja. Was?
Das Ding.
Ich lese auch gerade, Ventilator kommt vom Lateinischen und bedeutet Wind erzeugen. Das bedeutet jetzt, dass
keine Zirkulation,
er Aufsehen
mehr,
erregt.
Ja. Er entfacht, genau, den Wind des Todes.
Ja. Der Wind des Todes, super, ja, alles richtig, alles sehr kluge Sachen. Wir haben unser Dasein als Interpretationspodcast wieder.
Oh, halt, warte, pass auf, ganz, ganz frisch aus meinen Hirn. Es gibt ja dieses Bild, dass sich jemand aufhängt am Ventilator. Mhm. Und dadurch, dass er den Ventilator zerstört, macht er ganz klar, nein, ich sage ja zum Leben, also meinem Leben. Alle anderen Leben sind mir scheißegal, aber
richtig,
mein Leben, das geht jetzt los.
Ja, so meinem, aber nein, richtig, bin ich hier. Das ist total der Kontrast. Du hast recht, das ist voll der Kontrast. Der nimmt sich, also man hätte ja sagen können, okay, der ist alleine, der dreht da seinen Film, also nicht nur seinen Film außer seinen Film im Kopf, dass er irgendwann so, also in der Charakterentwicklung, so nach dem Motto, okay, irgendwann ist der vielleicht auch down. Also irgendwann kann es sein, dass auch das, und das ist ja so ein ganz klassisches Bild. Und dass man im Film den halt demontiert, dieses klassische Bild demontiert. Ja.
Und also, richtig gut demontiert,
richtig
den
gut.
Ventilator.
Nehme ich, kaufe ich.
Ich bin eh verbunden.
Und alle wissen sofort, nein, der bringt sich nicht um. Der bringt sich nicht um.
Nee, sich nicht.
Der hat den Ventilator kaputt gemacht. Der überlebt hat.
Ja. Es hat auch noch nie jemand, der einen Ventilator in einem Film kaputt gemacht hat, nicht überlebt. Wobei der ja am Ende dann doch nicht überlebt.
Aber, nicht überlebt. Aber hier noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, zumindest, also glaube ich zumindest, dass es mir aufgefallen ist. Kann es sein, dass keiner in diesem Film ehrlich ist? Weil ich meine, er gibt vor, was zu sein, was er nicht ist. Mhm. Der Hotelier ist auch unehrlich. Dann haben wir die Denise, die auch mir sagt, sie ist Filmcutterin, was sie aber anscheinend nicht wirklich ist. Es ist ja alles nur so ein Vorgeben, was da vorgeführt wird.
Aber und der Hotelier, warum ist der kein Hotelier? Warum ist der Hotelier kein Hotelier?
Nein, der ist ein Hotelier, aber der ist ja auch unehrlich. Also ein ehrlicher Hotelier wird ja nicht den Ehering nehmen. Der wird das ja irgendwie anders regeln. Also ich versuche hier irgendwas reinzubringen, so, von meiner Seite, weil ich gerade so einen guten Lauf hatte mit dem Ventilator. Ja.
Wissen leid. Wir, warum der sich umgebracht hat eigentlich?
Nee, das. Und
weil er so unehrlich ist. weil er konfrontiert wurde mit seinem eigenen Ich.
Nee, weil genau, durch den Ehering ist was übergegangen. Ja.
Der ist verflucht.
Ist was von dem, ja, von der,
die Ehe.
Also alles von dem George ist verflucht.
Ja, suizidal.
Der Fluch
Sachen,
der Ehe.
Ja.
Okay, dann jetzt was anderes. Warum? In dem Film wird es ja so kommen, also der Film heißt im Original ja auch französisches Wort für Wildleder, Daim oder so, oder Diam, ich weiß es nicht. D'un, okay. Und der George wird ja nicht nur der wird ja nicht nur bei der Jacke bleiben, sondern auch noch eine Wildlederhose, ein Wildlederhut und Wildlederhandschuhe bekommen. So eine Metamorphose zurück zum Tier oder meint ihr, das bedeutet irgendwas, dass er sich nur noch mit dem Wildleder umgeben? Oder ist es einfach, dass er den Fix von der Jacke weiter tragen muss?
So eine Verlängerung.
Was bedeutet das Wildleder? Was ist das Geile an Wildleder?
Platzhirsch, ganz einfach.
Platzhirsch. MJ, Punkt, fertig.
Nee, ich denke, das wäre eigentlich die Frage gewesen, bevor ich die Frage über den Ventilator gestellt hätte.
Weil dir nicht klar war, wie wichtig der Ventilator
ist. Warum erstens mal eine Jacke und zweitens, warum Wildleder? Und die Sache mit dem Wildleder, ich glaube, dass das mir das tatsächlich ganz gut gefällt, mit diesem zurück zum Tier oder vielleicht vom Jäger zum Gejagten zu werden. Vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen was reininterpretieren. Ich meine, sein Tod am Ende ist ja eigentlich auch dann so, dass er tatsächlich bei der Jagd umkommt. Vielleicht hat er ja, ist das ja so, dass er selbst mehr oder weniger vielleicht auf der Jagd ist nach seiner Midlife-Crisis, dass er da jetzt auf der Suche ist nach, sag ich mal, dem Sinn des zweiten Kapitels seines Lebens.
Aber das
ja, bitte.
Das Tierische passt, finde ich, ganz gut, weil der Grund, warum er ja stirbt, ist, dass er erschossen wird von diesem einen Vater, dessen Sohn er kurz davor mit dem Stein geworfen hat.
Und richtig gut. Er wird aber auch erschossen wie ein Tier. Also er wird erschossen wie ein Mensch.
Ja, genau.
Genau,
und man muss auch das sagen, sieben ist es ja so, wie als wenn der Wolf mal wieder irgendein bayerisches Dorf heimsucht und er geht mal im bayerischen Dorf vorbei und halb Bayern rastet aus, der Wolf muss weg, der hat uns was getan. So ähnlich kann man das sehen. Und ja, ich wollte noch irgendwas Schlaues sagen, aber es ist gerade weg.
Aber dann,
mit dem Jäger und Gejagten finde ich sehr gut. Also klar, er ist ja erstmal Max ziemlich toll mit dem, er jagt den Sinn. Metaphorisch, dann jagt er ja auch Opfer, also alle Leute, die eine Jacke tragen, weil er die umbringt. Und dann am Ende, je mehr und mehr er von dem Wildleder, also von dem Tierischen, annimmt, umso mehr kommt er dann rüber dazu, dass er eben das Opfertier am Ende und erschossen wird. Von dem Vater mit dem Jagdgewehr.
Ja, und ich meine, was dann halt eben das letzte Bild ist, das ist ja, dass Denise ihn wie ein Trophäentier praktisch häutet sozusagen und dann noch in die Kamera lächelt. Das ist ja so das letzte Bild, als sie ihm die Jacke
über sich, also für ja, die Zuhörer, sie häutet ihn nicht wirklich, nee, sondern sie zieht ihm halt die Klamotten aus.
Nee, die Jacke.
Ja. Und
zieht sie ihm auch alles andere aus?
Nee, nur die Jacke. Die Jacke. Aber
es ist ja auch ganz interessant, weil er hat ja diese Sache, dass er irgendwie Leuten die Jacken klaut. Und, ne, dass sie sagen, hier gebe ich meine Jacke ab und er haut damit denen ab. Ist ja auch so ein bisschen als so eine Art Ausmerzen, so, dass er jetzt der, wenn man so will, der König der Löwen ist in der Savanne, die dieses komische Bergdorf da darstellen könnte. Mhm. Und die Szene, und ich muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und ich sage ganz ehrlich, ich fand ihn jetzt nicht mehr so stark wie beim ersten Mal. Fand ihn sogar erheblich schwächer. Aber die für mich schönste oder sinnbildlichste Szene ist halt wirklich, oder wo mir klar war, okay, der möchte einfach nicht mehr er selbst sein, er möchte ein neuer Mensch sein oder ein neues Wesen, nennt es wie ihr wollt, ist halt wirklich die Szene, wenn er seine alte Jacke los wird. Weil er schmeißt sie ja nicht weg oder er verbrennt sie oder lässt sie zurück, er stopft sie ja wirklich ins Klo und guckt dann noch, dass er mit den Füßen noch wirklich richtig tief rein. Also noch deutlicher machen, dass du mit deinem alten Leben unzufrieden bist, kannst du ja eigentlich nicht. Und für mich steht diese Jacke halt eben wirklich für ein neues Leben.
Und wenn die Jacken, das spricht die Denise ja auch mal an, sie meint, sie hat ja seinen Film gesichtet und meint, im Mittelpunkt stehe seine Jacke, weil eine Jacke eben so die Hülle ist, die einen Menschen umgibt. Und dass er dadurch, dass er den Leuten die Jacken wegnimmt, also im Film wird ja gesagt, das Motiv ist, weil seine Jacke sagt, ich will die einzige Jacke auf der Welt sein, dass er den Leuten aber dadurch auch so ein bisschen ihre Hülle wegnimmt, einfach um sie schwächer sein zu lassen oder um ihre Identität auszuprobieren. Er zieht die Jacken ja nie an, ne? Er ist ja happy mit seiner Jacke. Aber irgendwie, dass er einen Teil von denen dann wegnimmt, von ihrem Sein, vielleicht einfach um sie zu schwächen oder um es eben selbst auszuprobieren in seiner Midlife-Crisis, weiß ich nicht.
Naja, dass so eine Jacke ja irgendwie so ein, oder ein Umhang an sich ja eigentlich schon so eine Schutzfunktion irgendwie hat. Ich weiß aber nicht.
Wie viele Jacken besitzt ihr denn?
4.
Okay, ernsthafte Frage jetzt.
Also ich habe 4 Jacken und dann noch einige Kapuzenjacken, die ich aber jetzt nicht zu den Jacken zählen würde. Also so Sweaterjacken, Sweaterkapuzen.
Aha, okay. Wie viele Persönlichkeiten, ja.
Ja, nee, aber du hast schon recht. Es gibt zum Beispiel, ich habe einen Wollmantel, einen beigefarbenen Wollmantel. Und wenn ich den trage, fühle ich mich, da fühle ich mich grandios, Leute. Ja, egal welches Outfit mit dem Mantel, gehe ich raus, ich bin's. Und das meine ich jetzt ernst.
Und warum trägst du den nicht immer?
Den trage ich nicht immer. Nö.
Ja, warum nicht?
Ja, ich kann mich nicht jeden Tag
im Sommer los. Ist es ein bisschen heiß, muss man mal sagen.
Genau, wollen manche im Sommer? Nein, danke. Aber ich verstehe schon, dass es eine Art Kostümierung ist, in der man sich wie so eine Rüstung vielleicht auch tatsächlich in seinem Verhalten, klar. Und alle anderen dürfen diese Rüstung nicht tragen, weil das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er muss sich ja auch die ganze Zeit so profilieren. Also er hat ja von nichts eine Ahnung. Wir wissen nicht, was er vorher gemacht hat. Wir wissen nichts über ihn. Und das Einzige, was wir immer nur erfahren, ist, dass er blöd sabbelt. Ja, dass er, ist doch so. Er hat keine Ahnung von Film. Und ich finde es so cool, wie sie ihn auch am Ende so stellen sagt, du hast einfach keine Ahnung. Ey, das wusste ich schon ganz von Anfang an, wusste ich, dass du einfach keine Ahnung hast. Wie er auch so ganz klein auf dieser Couch sitzt und sie so ein, was jetzt, so einen mächtigen Overshoulder. Und sie in einer Szene, da lehnt sie sich so an den Deckenbalken und macht sich noch größer und sagt ihm das so von oben herab. Und die Kamera ist so richtig schön untersichtig, sodass sie sagt so, du hast einfach keine Ahnung. Deswegen produziere ich diesen Film jetzt.
Das ist natürlich, weil so wie du es jetzt darstellst und tatsächlich so wie der Film ja angeht, glaubt ihr unter Umständen, dass George vielleicht ein Problem mit starken Frauen hat?
Ja, klar.
Wer hat das nicht?
Ja, nee, also. Wer hat das nicht?
Aber also bitte.
Ich formuliere es mal anders. Dass das so dieses, vielleicht das Hauptthema ist dessen, weswegen er überhaupt entstanden ist. Ich kriege nämlich ganz ehrlich, also so schön ich die ganze Jackenthematik auch finde, auch die Thematik von wegen, dass er halt irgendwie Jäger geworden ist oder vom Gejagten zum Jäger. Also sag ich mal, so zu 100% schlüssig ist es für mich trotzdem nicht wirklich. Da gibt es immer wieder so ein paar Fragezeichen, die da entstehen. Und ich weiß nicht, inwiefern man da vielleicht tatsächlich wühlen müsste, was da die Vorgeschichte sein könnte und vor allem welches Verhältnis er zu den Personen in seinem Umfeld hat.
Oder aber hat. Wisst ihr, was mir, ja. Ja, wir haben ja keine, also bis auf dass die Frau ihn komplett schasst, hat er ja nur noch eine, ist ja nur noch diese eine Frau im Hotel, von der ich geglaubt habe, dass sie eine größere Rolle spielen wird, tut sie aber nicht. Außer
nein, tot.
Genau, nur dass er irgendwann, also er sieht sie dann am Fenster und sie trägt eine Jacke und dann, nee, geht nicht, nimmt er sein Ventilatorblättchen, Ventilatormachete und geht hoch tritt die Tür ein und sticht die ab. Also das und die Prostituierte, die gerne mit ihm Porno drehen wollte, ganz zu Beginn, die ihn ja zumindest anspricht, also interessiert er sich ja auch nicht für, weil er irgendwie nicht ernst, also er will ja ernst genommen werden oder er will ja als Typ wahrgenommen werden. Ich will noch nicht mal sagen, als Mann vielleicht, aber so als Typ.
Was, was
als
glaubt ihr, geht in seinem nimmt, Schädel oder? Irgendwie vor? Wo ist das Ziel? Ich sehe halt da einfach immer kein so ein richtiges Motiv. Der Film ist
ja doch, er will ernst genommen werden. Und das, wenn da jemand vor, du erzählst, du machst Filme und dann fährt jemand vor mir und sagt, ja, bei deinem Porno will ich auch mitmachen, weil du siehst nicht aus, als würdest du irgendwas Hochwertigeres als ein Porno drehen. Da würde ich mich auch verletzt fühlen.
Aber findet ihr nicht auch, also diese ganze, also dass es so ein bisschen evolutionäre Sache ist? Also wir betrachten einen Mann dabei, wie er ganz am Boden ist. Sich
warum wird er am Anfang seine scheiß Jacke los?
Ja, er häutet sich.
Er häutet sich, genau.
Genau.
Das ist er das Thema, genau.
Nimmt
Wildleder
eine
ist,
neue mächtige Person, also eine neue Machtposition ein. Er erarbeitet sich eine Machtposition durch diese Jacke. Und am Ende
ist
kommt eine
die
Frau,
Jacke, ist die Wildlederjacke.
Kommt eine junge Frau und nimmt ihm das einfach ab. Löst ihn halt ab. Ja, unterstützt ihn noch. Also das Machtgefälle ist ja am Anfang ganz klar und das gleicht sich dann immer mehr an, bis sie diejenige ist, die sagt, so, ich habe das Geld. wir machen das jetzt so, wie ich das will. Und dann wird er erschossen und dann zieht sie die Jacke an. Also evolutionär, das ist eine ganz gute, Geschichte.
Ist die Wildlederjacke die Alpha-Jacke unter den Jacken?
Ja, klar, sie will die einzige Jacke sein. Ganz klar, und? Italiener will die einzige Jacke sein. Italienisches Wildleder will die einzige Jacke sein.
Und Leder ist ja, du sagst vorhin, das ist Rehfell, es ist aber Rehhaut. Also es geht um das Thema Häuten und eine fremde Haut anziehen und dass Jacken eben auch sich verändern können. Und wenn er die Leute umbringt, dann häutet er sie ja fast, indem er ihr die Jacke, in die Jacke auszieht. Also es ist wie so eine Metapher für, wenn ich was erlegt habe, nehme ich mir eine Trophäe mit, einen Skalp, eben die Haut in Bettvorleger. Also einfach dieses Thema von Haut und die Wilde der Jacke ist eben die richtig, das richtig krasse Bild von, weil das eben aus Leder ist, das ist eben Tierhaut. Dass die Jacke metaphorisch, Jacken sind eine Haut, die du anziehst und dieses, also er zieht sich eine fremde Haut an und wird dann auch gehäutet später. Das finde ich ganz spannend jetzt mit diesem, mit den Häuten. Ist das der Plural? Häute.
Häutungen. Ja, aber er benutzt ja nicht als, also es ist keine Trophäe für ihn, sondern es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen finde ich das eher wie so eine Rüstung oder wie dieser Schutzmechanismus.
Weil du meinst, er will den anderen den Schutz wegnehmen.
Genau. Dass er der Einzige ist mit Schutz oder dass er der Einzige ist, der sich so ermächtigen kann oder erhaben über dem Ganzen ist.
Er sucht ja in Stärke und Sinn in irgendwas, in Midlife Crisis eben, das sehen wir an ihm. Und dadurch, dass er es nicht schafft, sich selbst was aufzubauen, muss er es allen anderen wegnehmen, um dann der Einzige zu sein. Also er kann sich nicht selbst was erarbeiten, um ihn alleinstellungsmäßig stehen zu haben, sondern er muss allen anderen das wegnehmen.
Wisst ihr, was mir gerade kommt? Das ist ein richtiger Live-Gedanke. Ich mache jetzt auch einen Einspieler. Live-Gedanke! Den ich vorher noch nie hatte. Kann das unter Umständen sein, dass die Jacke sieht ja auch sehr lächerlich aus eigentlich. Wir haben sie noch nicht beschrieben.
Oh, Hot Take.
Okay.
Das lasse ich dir
nicht durchgehen. Du bist kein Monsieur Killer-Style.
Aus dem Fundus vom Italo-Westerndorf geklaute Wildlederjacke mit Fransen, ja? Sind wir alle.
Aber italienisches Design.
Die hört unterm Bauchnabel ein bisschen auf, legt hinten den Arsch frei. Schützt nicht mal die Nieren.
Genau.
Richtig. Okay. So, okay, diese Jacke, diese in unserer Gesellschaft jetzt als lächerlich aussehende, sage ich mal, Hippie-Jacke, diffamierte Jacke, ist neidisch auf diese ganzen Polyester-modernen Jacken, Daunenjacken, Bomberjacken, Jacken, die praktisch modern sind, aber mehr oder weniger nur Massenware aus China. Da kommt diese Jacke und wurde halt mehr oder weniger so eine richtig kernige Jacke, die in den 70er Jahren noch was wert war, so kernig und männlich und ledrig und
die riecht nach Tier. Vor der Midlife-Crisis.
Und die wird halt Du kannst mich gar nicht unterbrechen. Die wird ja einfach von diesen Billigjacken, von diesen allen uniformierten Jacken einfach in ihrer Würde herabgesetzt. Und das ist jetzt die Rache der Jacke an den anderen Jacken und somit auch eine Metapher des Ich bin der kernige Typ. Und ich muss jetzt wieder zurück in die Gesellschaft, denn nur ein Mann, der ein Mann ist, ist auch ein Mann. Hallo, Schloggi, du winkst.
Ja, ich dachte, das ist vielleicht höflich, wenn ich mich melde. Wir sehen uns ja hier mit Bild. Und die Jacke, als er sie kauft, die wird ja von so einem Franzosen irgendwo auf dem Berg, als er die holt, ist die ja in so einer Truhe unter 1000 anderen Jacken vergraben. Das heißt, die Jacke liegt schon da unten, hat einen Groll gehegt gegen all die Jacken, die über ihr lagen. Die waren dem Besitzer völlig wurscht, so tief unten war die. Und das finde ich gut, Max, weil das eben, oder MJ, du hast es auch angesprochen, dafür steht, diese Jacke steht für die Psyche dieses Mannes. Ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gekommen, war mal kernig, war mal wer und muss jetzt sich konfrontiert sehen mit allen anderen Menschen, vermeintlich auch den ganzen Jüngeren. Er ist ja auch fast der Älteste, er gehört zu den Ältesten in diesem Film, die alle aus ein günstiges Polyester über die Nieren gehendes Leben treiben. Und die beiden, die Jacke und er, vereinen sich in dieser Rachsucht, um noch einen, ihren Platz in der Welt zu bestreiten, was aber kolossal schief geht und nur in ihrem Tod enden kann.
Prost. Und hier meldet sich bei mir auch schon der Microsoft Defender. Das bedeutet, ich bin hier wir sind hier einer Sache auf der Spur, glaube ich.
Oh, da kommt der Defender und sagt, hier bis hierher und nicht weiter.
Bis hier und nicht weiter.
Hier ist die Area 52. Der Deerskin-Analyse.
Glaubt ihr, dass in Roswell Jacken vergraben sind?
Ja, die besessenen Jacken.
Nee, also es ist, ich denke mir halt immer, gut, irgendjemand muss ja eine Idee zu dem Film gehabt haben. Wahrscheinlich Quentin Dupieux. Was, diese Jackenthematik, ich finde es halt immer noch sehr, ja, ich finde es immer noch sehr amüsant, auch beim zweiten Mal gucken oder dritten Mal gucken, wie sich das entwickelt, ja. Und nur so richtig schlüssig ist es für mich einfach noch nicht. Also vielleicht liegt es auch an meinem persönlichen Verhältnis zur Jacke an sich. Denn zum Beispiel, was denken denn Übergangsjacken eigentlich dann von sich?
Also was ist für dich nicht schlüssig? Dass er für die Jacke mordet?
Nee, überhaupt, wieso man die Jacke wählt. Also ich meine...
Wieso man diese Jacke wählt? Wir haben ja schon gelernt, dass du keinen Geschmack hast jetzt.
Man wählt ja zu Beginn erstmal die Jacke, und das Zweite ist ja, dass er ja sich dann komplett... Also wenn es jetzt nur die Jacke wäre, okay, dass ich es also sagen würde, ich könnte auf meinem ursprünglichen Ding sein, dass die Jacke possessed ist und dass er dann praktisch durch die... Ja, er mit der Jacke zusammen so, keine Ahnung, back to the Männlichkeit macht. Okay, schön. Aber dann hast du halt dann noch so diese ganzen... Also er verwandelt sich ja dann zum Wildledermenschen. Also was ist der Wildlederman? Deerskin Boy.
Noch eine Idee, genau. Anstatt dass er an sich selbst arbeitet und sich selbst weiterentwickelt, stülpt er sich von außen Veränderungen über.
Das ist gut.
Ja.
Er geht praktisch über den Weg des geringsten Widerstandes und haut sich halt noch eine Schicht Make-up auf sich drauf. Und dann ist er gegen Ende, stirbt er glücklich?
Ja, er wollte so gefilmt werden. In seiner ganzen Mundschuhe. Und das hat er selber irgendwie nicht richtig hingekriegt.
Ich meine, er wollte leben wie ein Tier und ist gestorben wie ein Tier. Also. Oder wie ein Lusch.
Er wollte leben wie ein Tier. Was meinst du damit, du?
Naja, er wollte frei sein. Er wollte was Animalisches vielleicht sein. Also, und das Ende ist dann, ich meine, haben wir schon gesagt, erschossen wie ein Reh bei der Jagd. Ich glaube schon, dass ihn das glücklich macht. Also mich würde das nicht glücklich machen. Das möchte ich hier ganz deutlich erwähnen. Bitte schieß nicht auf mich, wenn du mich siehst.
Wie viele Wildlederjacken mit Fransen trägst du?
Ich tatsächlich bietet mein Kleiderschrank nichts Lederhaftes tatsächlich. Ja. Bin da so eine kleine Hippiesau. Kein totes Tier in meinem Schrank.
Ja. Was ich viel interessanter finde, ist, dass er diese Opferrolle einfach natürlich auch nie, also er ist ja konstant Opfer. Also selbst die Nummer mit der Jacke, die ein Eigenleben hat und ihm sozusagen ihn beeinflusst, wie dass der Film jetzt über die Jacke gehen soll oder dass die Jacke die einzige Jacke auf der Welt sein möchte.
Aber das
spricht ihm ja eine komplette oder hinterlässt bei ihm eine komplette Passivität als Charakter. Hm. Was auch ehrlich gesagt logisch ist am Ende, dass er sich von dieser jungen Cutterin so überrennen lässt, relativ schnell. Ne? Dass sie sagt, oh, ich habe hier das Geld, und er so, ja, gib mir das Geld, und sie sagt, nö, ich mach den Film. Ich produziere das jetzt. Wäre er derjenige, der diese Morde begeht, ja, und nicht unter dem Deckmantel, dass es die Jacke befiehlt oder dass die Jacke ihn dazu beeinflusst, dann wäre er stärker, wäre er aktiver. Und dann hätte er sich wahrscheinlich auch dagegen aufgebäumt. Aber das hat er nicht. Er ist einfach immer nur so eine... Also er ist nicht der Kern, sondern er ist total leer. Nur durch die Jacke wird er irgendwie befüllt.
Wo du gerade Eigenleben gesagt hast. Was ich mich bei der Sichtung jetzt gefragt habe... Und ich weiß, es klingt kurios, wundert's. Aus welcher Perspektive ist der Film erzählt? Weil ich finde, er ist nicht aus seiner Perspektive erzählt, weil dafür sind mir zum Beispiel die Mordszenen teilweise viel zu banal. Also da ist nichts Großes. Ich meine, der steht da und macht dann piek, piek, piek und dann ist der Typ tot. Und ich habe mich gefragt, ist es vielleicht so, dass der Film teilweise erzählt wird aus der Perspektive der Jacke?
Ja, das macht Sinn bis... Also sagen wir es mal so, wenn wir den Film jetzt 10 Minuten in den Film reingehen, weil wir haben ja die Jacke noch nicht ganz zu Beginn, also das, was man am Anfang sieht, weiß ich nicht, ob man das aus der Jackenperspektive sieht. Das Spätere hat auf jeden Fall irgendwie so einen Blickwinkel der Jacke, natürlich, klar. Also
es gibt ja diesen...
Und ist vielleicht sogar so, dass die Camcorder-Aufnahmen vielleicht die einzigen wahren Perspektiven aus seiner Sicht sind, weil vielleicht dass die ungefiltert sind.
Also was ich mir
jetzt kommt dieses schöne Wort, die Banalität des Bösen, kommt ja da besonders gut zum Vorschein. Mhm. Einfach diese, so, wie gesagt, weil die Morde sind ja natürlich klar, er bastelt sich eine Machete aus einem Ventilatorflügel, aber eigentlich würde ich jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie mit großer Leidenschaft agiert. Das ist halt mehr so, ja, okay, es muss halt getan werden, so nach dem Motto.
Mhm. Ja, es ist ja mechanisch. Ja, es ist ein
Spiel bei dieser Jacke. Ja.
Wobei, ich könnte mir tatsächlich als Blickwinkel auch unter Umständen vorstellen, dass wir halt den Film sehen, auch aus Sicht der Cutterin.
Auch möglich, ja.
Und ich gerade am Überlegen bin, weil sie ja irgendwann mal in der Mitte des Films bei einem Gespräch sagt, ja, sie findet es halt total spannend, alte Filme irgendwie in eine neue Form zu schneiden. Und sie hat das mal mit Pulp Fiction irgendwie gemacht und hat den dann chronologisch geschnitten und dann war der irgendwie total kacke oder sowas in der Art. Inwiefern, dass das vielleicht auch ein... Ja, sag ich mal, so ein Sinnbild dafür sein könnte, dass wir als Zuschauende vielleicht unter Umständen gar nicht so wirklich wissen, was so dahinter steckt, weil wir immer davon abhängig sind, von den Bildern, die ausgewählt werden.
Denn tatsächlich ist die Cutterin für mich die Figur, die ich am wenigsten begreifen konnte. Also ich fand ihn irgendwie schlüssig in seiner Chronologie des Abdriftens, ja, also auch, weil er halt so ein geringes Selbstwertgefühl hat, aber sie ist mir noch irgendwie so ein bisschen, also ich finde sie ein bisschen rätselhaft, denn sie arbeitet in dieser Bar.
Mhm.
Dann hat sie kein Geld, ja, sie hat kein Erspartes. Mhm. Sie gibt die ganze Zeit, also erstmal, dass sie so naiv ist und ihm immer Geld gibt, obwohl sie ihn ja eigentlich schon von relativ früh durchschaut, dass der eigentlich kein Filmemacher ist. Dann lenkt sie ihn vielleicht ein bisschen, ja, indem sie sagt, da muss noch mehr Blut.
Ja, aber da darfst du, glaube ich, bei Dupieux nicht so viel rein. Also in dem Film Rubber, wie gesagt, da wird so ein bisschen damit gespielt, mit den Zuschauern, die zugucken. Also es gibt so eine Metaebene. Und was du meintest, Max, inwiefern wird hier ausgewählt, was wir sehen. Das hätte ich mir fast ein bisschen gewünscht, dass da so ein bisschen, wenn da schon eine Cutterin im Film ist, dass dann der Film auch irgendwas draus macht aus, guck mal, jetzt vertausche ich hier Szenen oder dass er da auch sowas reinbringt und so ein bisschen mit dem Thema Cutten spielt.
Sag mal, tatsächlich, der hat es doch auch in dem Film Die Wache gemacht. Habt ihr den gesehen?
Mhm.
Wo er praktisch...
Ja, aber ich habe keine Erinnerung mehr.
Da ist doch am Ende, öffnet sich doch dann auch, also ist jetzt Spoiler, es ist doch, keine Ahnung, eine Stunde lang ist so ein Polizeiverhör, wo geklärt wird, ob irgendwie ein Mord, ob der Verdächtige tatsächlich der Mörder ist. Ich kann mich an sehr wenig erinnern. Aber am Ende ist es dann so, dass praktisch ein Vorhang oder sowas aufgeht und man sieht, dass praktisch dieses gesamte Verhör nur irgendwie ein Theaterstück war für also da ist man dann auch als Zuschauer in einer anderen Rolle sozusagen. Mhm. Das ist das, auf das ich hinaus will. Und in dem Wrong hast du das doch auch öfter mal gehabt, glaube ich, dass da mit Perspektiven irgendwie gespielt wurde und waren dann auch Gesichtslosigkeiten irgendwie mit drin von Zuschauern, die in irgendwelchen Theatersälen oder Kinosälen und da ging es ja, glaube ich, auch ums Filmemachen an sich, oder? Das war doch auch ein
Regisseur. Also da kann man vielleicht noch erwähnen von Dupois, schon wie Rainer Rätsche, diesen Yannick, Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, aber da geht es ja auch darum, dass während einer Theatervorstellung ein Mann aufsteht und dann das Theater, also quasi die Bühne halt betritt und einfach sagt, was ihr hier macht, gefällt mir nicht. Das ist ja auch so eine Art Metafilm, wenn man so will. Ich habe ihn nicht gesehen, aber
ich habe den gesehen. Also mal so, ja. Der ist auch eher in Richtung Dirskin, also auch nicht so abgedreht. Da steht eben Yannick auf mit einer Knarre und sagt, hier, mach den Film mal so, wie ich es gern hätte. Und dann geht eben so eine Diskussion rum, ja, aber du bist ja kein Theaterschauspieler und kein Regisseur. Drehen wir den jetzt für dich? Und da gibt es so eine Diskussion, wer kann jetzt bestimmen, wie er den Film gern hätte. Und was du dann meintest, du hast gesagt, hast die Frage aufgestellt, ob wir nur seine Perspektive sehen, wenn es gefilmt wird. Und das fand ich ganz cool, weil am Ende steht er ja da in seiner Wildlederkluft und sagt, filme mich 100 Mal, bevor er dann erschossen wird. Also, dass er vielleicht dann gefilmt werden will, weil das dann sein Ich ist, seine Perspektive, dass er sich dadurch dann lebendig fühlt, wenn er dann auch noch gefilmt wird. Also, dass er existiert dann für diesen Film. Oder auf Film.
Also existiert praktisch nur ein Bildnis von ihm auf Band und das ist für ihn dann okay, oder wie? Dass er eigentlich nur, warte mal, vielleicht ist das dann aber auch so ein Bildnis dafür, dass er sich nur, er selbst hat praktisch, wenn er aus seinem Kopf hinaus durch seine Augen sieht, er sieht sich nicht sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Also er hat mehr oder weniger kein Selbstwertgefühl, er hat keine Motivation, er fühlt sich nicht als George. Er fühlt sich aber nur als George, wenn er praktisch von außen gesehen wird. Sozusagen die Leute, die ihn sehen, er möchte dieser George sein, der praktisch von außen gesehen wird. Und deswegen kommt er auch diese Metamorphose, dass er sich mit irgendwelchen Dingen, also mit Kleidung, zuklatscht, weil er sich durch Kleidung mehr oder weniger einfacher in das Bildnis verwandeln kann, was er sein will. Weil es natürlich einfacher ist, eine Jacke zu erwerben und sich die drüber zu klatschen, als praktisch an seinem Charakter irgendwas zu ändern.
Ja, und durch den Film. Ja, er sitzt in der Bar?
Ja, nein, aber er sitzt ja auch in der Bar und dann hat man doch die erste Szene mit der Kellnerin und die sitzt mit dieser Prostituierten da und er sagte, ihr redet über meine Jacke, oder? Also, es kommt überhaupt nicht in den Sinn, dass es geht nicht um ihn, sondern es geht um ihn mit dieser Jacke. Und das finde ich nämlich auch, dass es eher darum, um diese Selbstdarstellung nachher geht und dass er sich darüber erst sehen kann, auch sich selber erst sehen.
Ja, ist er dann
nur dann, auch im Spiegel, wenn er sich nicht immer anschaut. Ne? Also, das finde ich auch lustig, weil ist euch mal aufgefallen, dass seine Hose nie ganz zu ist. Der Gürtel schon, echt? Aber die Hose ist nicht ganz zu.
Oh.
Und das, weißt du, da würde ja jemand auch drauf achten, wenn er
der berühmte Dreiviertelstall.
Aber hat er die Wildlederhose auch offen?
Das sehe ich nie. Also das habe ich nicht gesehen. Okay. Aber er fand sich ja mega geil. Also alles, was in Wildleder war ja da mega geil.
Genau, aber als er die noch nicht hatte, hat er nur auf die Jacke geachtet. Deswegen war ihm die Hose egal dann.
Ja, aber und da hat er sich aber auch immer in dieser, auch ne, auch diese, die Fransen mit Kamera aufzunehmen. Und das ist immer ja völlig, naja, in love mit der Jacke.
Jetzt gefällt mir eine Sache leider nicht. Das macht den Film für mich ein bisschen profaner, wenn es dann tatsächlich nur darum geht, ob innere Werte oder äußere Werte für ihn wichtiger sind. Kann man das dann irgendwie darauf reduzieren? Dass man
naja, man kann es ja so auch sehen, dass er gibt ja seinen Ehering ab als Zahlungsmittel. Mhm. Aber so ein Ehering steht ja auch für Liebe, also für was Inneres. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass der jeder den Ehering dann annimmt und man kann ihn auch interpretieren, er nimmt damit vielleicht auch ein bisschen so das, also sein Eheleben an, sich die Birne wegschießt, was jetzt nicht gerade für die Institution Ehe steht.
Aber der hat ja keine Tiefe.
Der schmeißt das Handy weg und das Handy steht für Kommunikation mit anderen und das schmeißt er auch weg. Er schmeißt die Liebe weg, die ist ihm egal, er schmeißt andere Menschen weg im Handy und er zieht sich nur noch diese Haut über.
Es geht nur um die äußere Erscheinung.
Wirft er weg. Ja, seine Vergangenheit wirft er weg. Aber was ich halt meine ist, der hat keine Tiefe. Egal, auf wen er trifft und in welcher Interaktion er ist, ist er nichts.
Aber da hat doch keiner eine Tiefe in dem Film.
Stimmt. Hast du recht.
Außer die eine Frau, die irgendwann mal ganz tief den Ventilatorflügel in sich drin
hat. Ja, die hat sehr...
aber
nicht nur die eine, die andere auch im Auto. Ja, ja, ja.
Aber
ja.
mal ganz ehrlich, ich meine, er hat ja wirklich keine Tiefe. So. Und es gibt ja anscheinend wirklich Menschen da draußen, denen es unglaublich wichtig ist, was sie tragen, und alles andere ist ihnen egal, die also auch keine, für uns in Anführungszeichen, Tiefe haben. Aber was für ein trauriges Leben muss das sein?
Aber der also hat zum Beispiel super ich gefühlt mit meiner, seinem Lederoutfit. Hast ja, du klar, nicht ganz aber, kurz, hast du nicht ganz kurz mit ihm mitgefühlt und dir gedacht, ach, ist das schön für den Genre?
Ja, vor allem, ich habe mitgefühlt, als er dann erschossen wurde, dachte ich mir so, ah, kurz vom Ziel. Kurz vor der Pariser Fashion Week. Verdammt. Und vor allem, das muss ich auch noch sagen, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wo das spielt. Das spielt ja wirklich in so einem alpinen kleinen Dörflein. Also es ist ja, also nichts. Also, wo ich mir auch denke, wenn ihm das so wichtig ist, deine Erscheinung, warum dann in diesem Dorf? Ist es so ein bisschen, da kann ich erstmal anfangen und proben, weil für Paris reicht es nicht? Also, oder denkt er sich so, hey, in diesem kleinen Dorf, da ist es für mich sehr einfach, ganz oben zu stehen? Oder überinterpretiere ich jetzt nur, wie wir alle seit ungefähr 50 Minuten? Ich weiß es nicht.
Ja, aber so ein bisschen hinterwäldlerisch, ne? Also, alle sind so ein bisschen.
Ja. Provinziell, ja. Ja.
Ja. Ja. Also.
Ich meine, das wissen jetzt meine Mitcaster nicht, weil ich hier der Einzige bin, der aus der Provinz, in der Provinz gerade lebt. Wir haben jetzt zwei Hamburgerinnen und einen Münchner, also.
Aber ich komme ursprünglich aus dem Sauerland.
Ich komme aus einem Seelendorf. Also, so ist es auch nicht. Ich kenne die Provinz natürlich, nur halt eben ohne Wildlederjacke.
Aber ihr habt sie verlassen und ich bleib standhaft.
Du kannst ja auch eine Lederjacke bald so nehmen.
Ich mag keine Lederjacke.
Ja, wo kommt
man? Was sagt das für mich aus?
Aber was ist eine Fransenjacke?
Stu, hast du einen Ventilator in deinem Zimmer?
Ein Standventilator, ich kann euch gleich sagen, ich würde ihn gerne nicht ausbauen, weil ich ihn im Sommer brauche. Also
Hartplastik. Ja.
Ja. Aber falls du mal Gemüse schnibbeln musst, weißt du, wie du es jetzt machen musst. Falls dir mal ein Messer fehlt.
Ich glaube, wie Max schon sagte, die Flügel sind auch mehr so aus Hartplastik. Ich glaube, die zu schärfen bringt nicht viel.
Ja, doch, also. Du musst dann auch, holst dir ein Taxi und dann lässt du dich auch so über die Straße. Dann schleifst du das so an der Straße. Ich glaube, ja, das ist
Taxifahrer,
die
einfachste. Weißt du, wie teuer ein Taxi ist? Ich hinten,
ja, das stimmt.
Hab das Deutschland-Ticket nicht im Bus?
Du könntest das Deutschland-Ticket aus dem Zug halten. Und über den Gleisen schleifen.
Ja, genau.
Du kannst dein Deutschland-Ticket schärfen an den Gleisen. Und das ist dann deine Waffe, die du auch immer dabei hast.
Der Deutschland-Ticket-Mörder. Deutschland 2026. Alle Welt dachte, das Deutschland-Ticket sei eine gute Idee. Bis er dann kam. Hennes, der Deutschland-Ticket-Mörder.
Entschuldigung. Ich bin der Ventilator-Ninja. Ja.
Aber können wir jetzt trotzdem noch mal kurz bitte über diese Kellnerin reden und ihre Motivation?
Naja,
es ist seine Frau, sie ist einfach böse.
Die will einen geilen Film machen, die hat Bock.
Ich glaube, sie hatte auch das erste Mal wow, geil, jetzt kommt mal ein bisschen Action ins Spiel. Ja. Eventuell würde ich es bei ihr sogar bezweifeln, dass sie da am Ende lügt, von wegen, sie hat ihn schon von Anfang an durchschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das wirklich hat. Sie hat es wahrscheinlich geahnt.
Also es gibt diesen Moment, wo sie erklären muss, was eine Cutterin ist.
Ja, aber sie macht ja den Schrott auch irgendwie mit, sozusagen. Also,
das meine ich halt. Was ist da die Motive? Also sie denkt, dass erst habe ich gedacht, die fällt darauf rein, dass er erzählt, da sind Produzenten in Sibirien und er ist eine ganz große Nummer, muss ihm aber dann erklären, was der Job eines Cutters ist, obwohl er ja Filmregisseur ist. Dann kommt er ja noch mit diesen Oldschool-Kassetten, ja, anstatt, ich weiß nicht mehr, dass das am Computer, weil er sagte, was hast du denn da für ein Ausgabegerät? Und sagt sie, Computer? Also, er ist ja wirklich von ganz, ganz, ganz. Also.
Ja, ja.
So, und dann. Und dann kommt sie auf einmal mit Zehntausenden Euro um die Ecke, weil ihr Vater eine Metzgerei verkauft hat und reich ist. Und da denke ich mir, und du arbeitest in der Bar und hast kein Erspartes. Und dann kratzt du irgendwie mit deinem Chef noch irgendwie so ein sie schenkt ihm ja diese Wildlederhose und nachher geht sie ja mit dem shoppen und gibt ihm noch die Handschuhe. Also ich fand, da war schon, alleine, dass dieses Machtgefälle so gekippt ist und sich komplett umgekehrt hat, fand ich total interessant, aber ich habe so gedacht, warum, was ist...
Eventuell, Eventuell ist es ja tatsächlich auch ein bisschen so diese, ja, das, was sie mehr oder weniger in dem Gespräch über Pulp Fiction gesagt hat, oder beziehungsweise die Lust daran, Filme umzuschneiden, dass es vielleicht so sein könnte, dass sie zu Beginn einfach irgendwas, also die erste Kassette, die sie von ihm bekommen hat, dass sie zwar noch nicht so wirklich wusste, auf was das hinausläuft, also, aber dass sie was darin gesehen hat, was vielleicht unter Umständen interessant sein könnte für eine gewisse Art und Weise. Und dass sie dann ab dem Zeitpunkt mehr oder weniger die Geschicke so lenkt, um den Film so, um praktisch auch das Bildmaterial so zu bekommen, wie sie es braucht, damit sie am Ende einen Film so schneiden kann, wie er ihr gefällt.
Oder auch sie, wir kommen wieder, wir drehen eine Schleife 100.080 Grad zurück zu deiner Aussage, Max, dass die Jacke besessen ist, als die Kellnerin die Jacke in dem Film sieht, ist ihr einziges Begehr, diese Jacke zu besitzen. Ja. Und sie versucht, alles so zu drehen, dass sie startet ihn aus, sie macht ihn immer mehr zum Tier, zu einem willenlosen Opfertier, zu einem Jagdtier, nicht zum Jagdtier, zu einem Beutetier, und erschießt, dass er dann erschossen wird. Das Erste, was er macht, ist ihm die Jacke auszuziehen, ohne Reue. Mhm. Sie will auch diese Jacke haben und will auch von ihr. Sie sucht auch einen Sinn in diesem kleinen Kackkaff. Und nicht nur eben auf der einen Ebene, dass sie eben einen Film schaffen will als Cutterin, dass es ihr irgendwie Sinn gibt, anstatt nur in so einer Kackbar zu arbeiten, sondern sie ist auch noch besessen von dieser Jacke, was dafür spricht, dass sie von außen besessen ist, die Jacke.
Okay, dann schließt sich der Kreis. Ich finde, das ist total logisch,
aber eigentlich,
was du gerade gesagt hast. Und dann hat Max sozusagen recht. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Du kriegst den Preis heute, den CC-Preis heute, der geht an Max.
Ihr seid zu nett.
Aber wäre es nicht irgendwie noch passender gewesen, wenn der... Okay, der da... Ja,
doch,
Max hat gewonnen.
Ich will es jetzt hören.
Ich auch. Ich möchte jetzt auch mal ganz kurz...
Okay, ich erlaube es.
Danke. Danke. Meine nächste Jacke werde ich Schloggy nennen. Aber wäre es nicht noch passender, wenn nicht sie die Jacke nimmt, sondern der Typ, der ihn erschossen hat, weil er ja der Jäger ist, das wäre ja auch noch...
Der hat doch einen Sinn, der hat ein Kind. Der sucht gerade keinen Sinn.
Da merkt man wieder typisch Sinn, Mutter. Das Kind ist der Sinn.
Tatsächlich habe ich am Ende für 10 Sekunden einen Gedanken gehabt beim Gucken. Und zwar...
Ich muss aufs Klo.
Das muss ich jetzt dann. Aber okay. Dass der Junge, der da immer in dem Film vorkommt und glotzt, dass das vielleicht ihr Bruder ist und am Ende praktisch ihr Vater und ihr Bruder den erlegen. Also praktisch, dass die mehr oder weniger ein Team miteinander sind.
Und die wollen alle die Jacke haben. Nee, die wollen ihn alle umbringen.
Ja, aber das ist
Bullshit. Ja, das ist ja auch nie klar, warum der so glotzt, ne? Der steht einfach nur
also,
da und...
Also, das ist halt die unverständlichste Figur für mich, ist der Junge, der da irgendwie da immer dasteht und glotzt. Aber er ist auch der Einzige, der mehr oder weniger sich von Jackenmann nicht einlullern lässt. Oder einlullen lässt.
Ja, die anderen lassen sich ja auch nicht einlullen, die werden einfach umgebracht.
Ja, aber sie verlieren.
Und noch eine Frage. Wir haben ja gesehen, dass diese Jacke wahrscheinlich jahrelang mit diesem alten Mann in dieser Kiste verstaubt ist.
Mhm. Er drückt von anderen Jacken, unterdrückt von anderen Jacken.
Wunderbar festgestellt, liebe Schlogger. was war mit dem Mann vorher los? War das vielleicht früher mal auch so jemand wie Georges, der dann aber einfach sich ausgelebt hat und dann irgendwann älter wurde und dann gemerkt hat, irgendwie, die Jacke ist halt doch nicht alles, und dann wanderte sie zuerst vom Körper in die Garderobe, von der Garderobe in den Kleiderschrank und irgendwann diese Kiste mit all den anderen Jacken, die vielleicht für andere Leben steht, weil wir alle, ich meine, wir sind alle keine 20 mehr, das kann man hier mal sagen, wir haben ja alle so unsere Leben gehabt und vielleicht stehen diese Jacken einfach für die diversen Leben, für die Phasen in unserem Leben, und der Mann, dem er die Jacke früher gehörte, der hatte damit vielleicht auch seine Zeit gehabt und hat dann aber irgendwann festgestellt, das ist, bin nicht mehr ich. Und dann hat er sie halt eben für 7.500 Euro oder so verkauft. Und dann ist natürlich die Frage, wenn das ein Sinnbild ist, wie viel ist so ein altes Leben wert?
Boah, dieses, ja,
7.500 Euro.
Das gefällt
aber
mir
hat die
unglaublich
nicht
gut.
Das hat er selber gesagt.
Ja, aber wenn es nicht metaphorisch ist, sondern so wie Max es angedeutet habe, wenn wir den Film nochmal gucken und in der Wohnung des Alten ist ein Ventilator, an dem ein Rotorblatt fehlt, dann wissen wir, dass die Jacke tatsächlich besessen ist und der Alte sie ganz tief unterdrückt hat, um diesen Dämon zu besänftigen.
Also erstens mal,
wirkt er aber relativ gelassen.
Er wird gelassen?
Ja. Der Alte. Also das war jetzt nicht so, dass er sagt, Gott sei Dank bin ich, ja, Gott sei Dank bin ich diese Jacke endlich los. Und es war so, ja, hier hast du. Cool, Geld.
Wo ist die nochmal? Ach, hier.
Ja. Du kriegst sogar noch ein Werbegeschenk.
Oder vielleicht wusste der Alte davon, hat ihm deswegen den Camcorder mitgegeben, nach dem Motto, Junge, du weißt es doch nicht, aber du wirst eine gute Zeit haben.
Ich bin ja.
DS bewerf keine Kinder mit Stein.
Mir gefällt ja tatsächlich das, was du jetzt sagst, du ganz gut mit diesem, wie du es formuliert hast, dass praktisch jede Jacke für einen Abschnitt eines Lebens irgendwie steht oder sowas, was mir dann auch mit in Verbindung mit der Theorie von Schlogger sehr gut gefällt, dass halt auch diese Jacken, unter anderen Jacken, oder MJ, was ist deine Theorie, dass die unterdrückt wird praktisch, wie so, keine Ahnung, Lebensringe in einem Baum oder wie so Gesteinsschichten im Boden, die halt dann mehr oder weniger dann aufeinander, oder Baumkuchen, was ganz anderes, Schichten, die man einfach genießen kann. Schicht
essen kann.
Ja, ich mag so diese, da wird es jetzt doch die Jacke zum Schichtsalat der Gesellschaft.
Der Persönlichkeit.
Lebens, ja, genau, ja, eines Lebens. Ja.
Weil sie war ja auch tatsächlich ganz unten. Also scheint ja schon ein paar Jährchen her zu sein. Und er sagte auch, hier ist ja aus Italien. Also ist ja auch wahrscheinlich.
Ist gemacht. Dieser Film wirklich anti-italienisch? Das können wir ja das nächste Mal dann irgendwie.
Was besprechen wir denn das nächste Mal?
Also ich habe gehört, da gibt es in Netflix, das ist so ein Internetportal mit...
Wir besprechen als nächstes The Electric State. So,
genau.
Was?
Herzlichen Glück.
Damit war
Nein, es war nur ein kleiner Witz, weil der Max gesagt hat auf Netflix. Genau, und ich bin doch so ein lustiger Type.
Eben.
Weißt du, Stu hat gerade seine Witze. Lustige Jacke an.
Genau. Ich habe keine Jacke an. Ich habe an meinem und die Pfeifen-T-Shirt.
Ja, das ist ein sehr lustiges T-Shirt. Das ist dieses ein T-Shirt, das sagt, es ist leider nur eine Fleischwunde.
Ja.
Naja.
Nee, wieso leider?
Leder-T-Shirt.
Gibt's das war ganz schön schwer mit dem Ventilatorflügel so viel Wund zu machen. Oh, okay.
Also Netflix ist ein Portal, wo man streamen kann und da streamen seit, keine Ahnung, 1,5 Wochen sehr viele Leute die Serie oder Miniserie Adolescence und die wird hoch und runter gelobt von Medien, von Nicht-Medien, von Leuten, die sie gesehen haben, von Zeitungen, von sonst irgendwas und 3 von uns 4 haben die auch schon gesehen und loben per se eigentlich auch schon mit und sitzen wie auf Kohlen. Schlogger muss es noch sehen, aber wir besprechen das nächste Mal. Und da es eine Miniserie ist, 4 Folgen, 1 Stunde jeweils, kann man es auch wie einen langen Film behandeln. Aber da bin ich schon mal gespannt, was da das nächste Mal bei rumkommt, weil ich glaube, da gibt es viele Meinungen.
Okay, ich bin echt sehr gespannt. Was ich davon gehört habe, klingt nicht nach vielen Meinungen. Das heißt, ihr dürft genauso gespannt sein wie ich, welche vielen Meinungen wir in diese Serie hineinlesen, so wie wir jetzt wunderbar intellektuell, empirisch belegt in Deerskin-Dinge reingedeutet haben.
Faktencheck.
Und ich möchte sagen, als kleinen Bonus gibt es die nächste Ausgabe wegen Adolescents, wenn wir was ganz Besonderes machen, nämlich der nächste CC-Cast wird ein One-Take sein. Ohne sichtbaren Schnitt, einfach drauf los. Das wird richtig großartig.
Weil wir sonst so
also viel. Ich fand den jetzt gut.
Ich fand den auch super, ich fand den toll.
Der war richtig super. Stu hat immer noch seine Jacke an. Und wir anderen waren still.
Jetzt hat er seine Regisseurenjacke, seine Produzentenjacke angezogen. Ah, ja.
Es sind doch immer One-Takes unsere Aufnahmen. Hier wird nichts geschnitten, nicht mal die Vorhaut.
Ich habe auch Der war ein bisschen flach. Der war...
Ja. Also ich suche mir hier ein paar Sounds raus.
Das habe ich jetzt von dir nicht.
Sind wir jetzt schon bei den Peniswitzen angekommen? Ist es schon so? Okay.
Ja, von Deerskin zu Foreskin. Ja.
Yeah.
Mann, super. Ey, Leute. Okay.
Meine liebste Witzkategorie aktuell sind diese Tesla-Witze. Die mag ich aktuell am liebsten.
Ja.
Stimmt. Also Tesla-Witze. Böhmi sind hier auch hoch im Kurs.
Die gehen so richtig tief wie der Kurs. Ja. Naja, Leute, dann machen wir halt jetzt Feierabend, gell? Weil man kann ja halt auch nur
drei Stunden reden.
Wir könnten jetzt nur bis morgen sprechen, dann würden wir alle arm werden, weil wir unsere Jobs verlieren.
Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich loswerden möchte. Ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, dass man den Deerskin aktuell in Deutschland auf Mubi streamen kann. Das sollte man vielleicht noch mal hier sagen. Wer das gerne nachholen möchte, das ist hiermit erwähnt. Bei Mubi.
Oder bei Prime kann man sich den Channel Superfresh
genau,
dazu buchen.
Genau, das wollte ich jetzt sagen.
Auch, genau,
oder
in einer Woche testen.
So wie ich.
Ich hab's mir oder einfach Line.
Ach nee,
genau.
MJ, das ist ja doof. Ja, so Line ist echt
aber,
doof.
Aber, ja,
sie ist ja auch der Lion-King.
Der Lion King. Oh ja. Gott, ja.
Da sind wir dir auf den Lion gegangen.
Ja. Ich gehe jetzt auch einen Lion
ich
essen.
Esse
jetzt
erstmal
einen
Lion.
Ja, MJ. Ja, dann lasse ich euch jetzt mal allein und dann gehen wir.
Okay. Can you feel the light tonight?
So, bis zum nächsten Mal mit Adolescence.
Besser wird's nicht.
Ihr schaut vor, wir schauen dann nach. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.